das Krimi-Quartett.
Drei Podcaster
und ein Krimi.
Liebe Krimi-Freunde, heute nehmen wir euch mit in die reichhaltige Welt der Serien und haben drei handverlesene Krimi-Leckereien für eure wertgeschätzten Augen und Ohren dabei. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Sonderfolge unseres Krimi-Quartetts. Die heutigen Serientäter sind Stefan.
Hallo, ich esse gerade ein paar Tapas.
Susanne.
Hallo, ich sitze nostalgisch im 1001 auf der Brick Lane.
Und ich bin Yvonne und wir starten direkt durch mit der ersten Serie. Stefan.
Ja, die Serie heißt Marina und die Mörder. Im Englischen heißt es A Private Affair, stammt aus dem Jahre 2022, ist eine Serie mit bisher einer Staffel und 8 Folgen. Und wer das Ganze sehen möchte, der bekommt das auf Amazon Prime Video zum Streamen. In der Hauptrolle haben wir Jean Reno als Butler und Aura Garrido als Marina. Die anderen Schauspieler kenne ich und kannte ich alle gar nicht, denn es handelt sich um eine spanische Krimiserie, weshalb ich auch die Regieleute wie David Pinillos, Maria Ripoli und Daniel Aranjo zwar nennen möchte, aber ich kenne die alle überhaupt nicht. Ja, worum geht es bei Marina und die Mörder, beziehungsweise was ist das eigentlich? Ich würde sagen, es ist ein Krimi mit komödiantischen Elementen und es ist aber gleichzeitig auch ein Familiendrama. Das Ganze spielt im Galizien, also in Nordspanien der 1940er Jahre, also einer Zeit, als es kein Smartphone gab, aber noch Telefon. Ja, und vielleicht mal eine Kurzvorstellung, worum geht's eigentlich? Marina Quiroga ist ein kühles Mädchen aus der Oberschicht mit dem Herz einer Detektivin und sie beschließt, mit Hilfe ihres treuen Butlers den Mörder zu fangen, der ihre Stadt terrorisiert. Das ist also die Grundgeschichte. Und warum ist das Ganze so interessant? Und ich finde, es hat zum einen mit der Hauptfigur zu tun, mit Marina, die auf den ersten Blick so ein bisschen daherkommt wie eine spanische Version oder so eine Mischung von Miss Fisher oder Agatha Rising. Aber im Gegensatz zu diesen beiden Detektivinnen, die ja irgendwie mehr so aus dem Spleen heraus ermitteln, also die stoßen über etwas und dann ermitteln sie, hat Marina immer ein konkretes Motiv und das hat mit ihrem Vater zu tun, einem angesehenen Polizeikommissar, inzwischen schon tot. Und sie wollte immer in seine Fußstapfen treten, aber wegen der damaligen Zeit ging das nicht. Und sie möchte beweisen, dass Frauen ebenso gute Polizeiarbeit leisten können wie Männer. Und gleichzeitig möchte sie natürlich den komplizierten Fall lösen, um das Erbe ihres Vaters zu ehren, vielleicht auch anzutreten. Und das ist so die Grundhauptfigur. Marina ist immer sehr gut gekleidet. Sie stammt ja aus sehr gutem, vermögendem Hause, wechselt mehrfach die Kleidung. Das ist schon mal so eine Art Kostümfest. Dann fährt sie sehr rasant in tollen Schlitten, roten Autos, gefällt mir sehr gut. Gelegentlich schminkt sie sich dabei und achtet auch weniger auf den Verkehr. Das ist natürlich für die Straßenverkehrsordnung weniger gut. Sie geht über Stock und Stein, verfolgt den Täter in rasanter Art und Weise, also etwas flotter als Miss Fisher, würde ich sagen. Ja, und sie leidet, wie gesagt, darunter, dass sie nicht Kriminalkommissarin sein kann, hat aber gleichzeitig mehrere Helfer, sodass sie fast schon ein Ermittlerteam hat, zu dem zum Beispiel auch der Butler gehört, der hier ganz toll, Butler Hector, der hier ganz toll von Jean Reno gespielt wird. Das vielleicht so zum Thema Hauptfigur. Susanne, Yvonne, habt ihr da mal reingucken können? Wie fandet ihr die Hauptfigur?
Ja, also ich habe reingeguckt, ich muss erstmal so ein bisschen natürlich Miss Fisher und Agatha Raisin verteidigen.
Bitte, bitte, tue
wenn du die schon als Vergleich heranziehst. Also ich glaube nicht, dass die aus dem Spleen heraus, aber gut, nee, wir werden uns jetzt nicht, sondern das ist einfach ganz, glaube ich, ganz anders. Ne? Also die Situation ist schon ein bisschen eine andere. Was vielleicht ähnlich ist, ist, dass die alle ganz gut betucht sind aus verschiedenen Gründen und sich damit sozusagen das Herumermitteln leisten können.
Die Unabhängigkeit vor allem auch in.
Genau.
Also Also Agatha Raisin ist ja jetzt in der modernen Zeit verhaftet, aber Miss Fisher in der damaligen Zeit, 20er waren es, glaube ich,
ja.
Das wäre schwieriger geworden.
Genau, also dass sozusagen die finanziellen Mittel da sind und was die alle auch offensichtlich gemeinsam haben, ist eben, wie du schon sagst, dass die Vorliebe fürs Kostümfest, für sehr schicke, jeweils in der Zeit sozusagen passende Klamotten, also auch alle eine tolle Stile und interessante Aufmachungen und eben auch, also sehr individualistisch, ne, sehr unangepasst, finde ich, kann man eigentlich durchaus bei allen sagen. Ne? Und das finde ich auch, also finde ich auch toll und gefällt mir auch, wenn solche Frauenfiguren dargestellt werden und eben ermitteln und versuchen, sich auch ein bisschen von den Zwängen ihrer Zeit frei zu schwimmen. Ne? Das finde ich hier auch gut dargestellt. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Folgen gesehen, aber was ich so gesehen habe, fand ich jedenfalls auch ein interessantes Verhältnis, glaube ich, zur Mutter, ne? Die ja auch so ein ganz eigener Charakter ist. Das finde ich ja auch sehr interessant dargestellt, eben was du angedeutet hast, ne? Auch so ein bisschen Familiendrama und interne Verwicklungen, das finde ich, macht dann auch nochmal eine Figur halt wirklich facettenreicher.
Und der Bruder natürlich, den dürfen wir ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Der Bruder ist nämlich bei der Polizei, was es natürlich nochmal grämiger macht für Marina selbst, dass sie es nicht kann und das nur, weil sie eine Frau ist.
Ja, und wir sehen in vielen Rückblenden sehen wir auch, wie das damals gewesen ist, wie der Vater sie quasi trainiert hat, den Bruder nicht. Und der ist jetzt aber doch der Obermacker, sag ich mal, bei der Polizei geworden und versucht sie auch so ein bisschen zu deckeln oder zu schützen, je nachdem, wie das so gerade geht. Und das wird ganz am Ende, ohne Spoiler jetzt mal, wird es noch richtig dramatisch, was das Familiendrama angeht, denn es gibt überraschende Wendungen. So darf man das doch mal hier schon mal erzählen, ja.
Kam schon ziemlich aus dem Hut gezaubert, das Ende, ja. Ich habe ja die komplette Serie geguckt und dachte mir dann beim Ende schon so, kann man machen. Aber das davor fand ich eigentlich sehr viel schöner und sehr viel interessanter und auch sehr viel bunter. Die Kleidung ist definitiv zu unterstreichen. Es war ein Fest für die Augen, sich die Marina anzugucken, beziehungsweise ihre Kleidung. Ja. Die waren ja auch zum Beispiel im Varieté. Es war wunderschön, sich das anzugucken mit ganz viel Glitzerfunkelzeug. Ich lieb das, mir das anzugucken. Und wen ich auch hervorheben möchte, das ist natürlich der Actor, der Jean Reno. Das ist das ist schon. Ich möchte auch so einen Butler haben.
Ja, ist toll.
Also nicht damit er mir mein Leben erleichtert, sondern das ist ja schon eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Ist ja wirklich wunderschön anzusehen gewesen, wie sehr sie sich auch auf ihn verlässt, was ihre Krimi-Leidenschaft beziehungsweise ihre Polizeiermittlungen angeht. Nicht so wirklich Polizei, detektiver Ermittlungen. Und wie clever der auch ist, weil Butler ja auch ganz gerne mal dargestellt werden als, ja, sie räumen ihrer Herrschaft halt alles hinterher und lesen ihnen alle Wünsche von den Augen ab, aber der ist halt wirklich auch clever und das ist ein guter Watson. Den kann man wirklich sehr gut gebrauchen.
Ja, und er behält auch den Überblick. Also er weiß auch, was zu tun ist und was nicht zu tun ist.
Ja, klar. Weiß sie den also, nämlich manchmal nicht mehr hat.
Genau, sie geht mehr so voran und überlegt sich erst hinterher, ob das eine gute Idee war. Und
ich kann mich gut erinnern, als er sich aus dem Fenster abgesellt hat, weil sie mindestens zweimal Hausarrest bekommt. Aus gutem Grund zwar, aber das interessiert sie ja nicht.
Ja.
Und einmal ist sie aus dem Fenster, was die erste, das war glaube ich sogar die zweite Etage, mit zusammengebundenen, was waren denn das, Bettlaken?
Ja, der Klassiker.
Der Klassiker, ja genau.
Hector hat natürlich auch immer mitgeholfen und hat die Knoten gebunden. Und als sie dann fragte, ob das halten wird, selbstverständlich wird das halten. Das hat so und so Fadendichte, bla. Herrlich, herrlich. Ja. Sie fällt trotzdem aus dem Fenster.
Ja, ja, ist ein bisschen komödiantisch schon. Ne?
Wunderschön.
Aber ich finde, es ist eine gute Mischung. Also es ist von der, ich habe ja auch gesagt, es ist eine Krimi-Spannung drin tatsächlich und der Fall ist auch ein bisschen grausam, finde ich. Also
wird sehr düster, ne?
Also wenn man sagt, es ist ein Cozy Crime, manchmal schreiben Leute, es ist Cozy Crime, das würde ich sagen, nee, das verlässt es dann doch so sehr stark, weil da geht es auch um Frauen und denen es nicht so gut geht und so. Also, ja. Das fand ich aber auch speziell an der Sache und hat mich dranbleiben lassen.
Ja, wobei Cozy Crime kann an sich verschiedenes sein. Es kommt immer so ein bisschen auf die Darstellung ja eher an. Aber ja, genau.
Also, ja, sind ja nur so sehr.
Nee, also ich finde auch die Marina, die macht schon auf jeden Fall was
hier. Wie fandet ihr denn das Setting? Das war ja jetzt in Nordspanien und es war so ein bisschen, das Haus wurde gezeigt, dieser opulente Polizeiball. Aber dann ging es auch ein bisschen raus in die Gegend, sag ich mal. Dann sind die da mit so einem Floß gefahren und dann hat es auch viel geregnet. Das war schön, um die Möglichkeit, dann die ganzen Lichter zu zeigen. Also ich fand das irgendwie von der Art und Weise her so ein bisschen besser als zum Beispiel so bei Donna Leon-Verfilmung, wo man immer das Gleiche von Venedig sieht und entweder Venedig-Fan ist oder sich sagt, boah, gibt's auch noch eine andere Ecke. Also das war so, das fand ich eigentlich ganz schön.
Das Haus fand ich super schön.
Ja.
Also das fand ich sehr, sehr schön.
Ich habe am Anfang auch ein bisschen den Überblick verloren, wenn sie da so durch die, weil diese alten Häuser, die haben ja oftmals die Eigenschaft, dass man da einmal rundherum gehen kann im Erdgeschoss. Von einer Tür in die andere, ins nächste Zimmer, dann ist man irgendwann wieder am Eingang. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, das konnte man da auch. Und da verliere ich dann ganz gerne mal den Überblick. Aber das Gebäude ist schon wirklich
sehr ästhetisch und irgendwie auch schön
schön wunderschön eingerichtet auch.
Ja. Und auch die Art, wie es gefilmt wird, ist irgendwie, ne, ist so eine ganz, also finde ich, nicht eine fröhliche Ästhetik, wie es eben manchmal bei Cozy Crime so eher ist. Ne? Also bei
hat schon was Düsteres alles an sich, ja, ne? Genau. Auch das Haus auch, innen.
Mhm. Genau, also wenn man das jetzt zum Beispiel mit, sagen wir mal, Miss Fisher oder Agatha Raisin vergleicht, sind die schon auch bunt. Bunt ist es da ja auch, aber eben fröhlicher bunt irgendwie, ne? Und oft gerade sonnig und ja, genau. Und das ist hier nicht so. Also es ist zwar auch bunt, aber irgendwie ist so was Dunkles immer drüber gefiltert oder geschaltet. Aber also finde ich sehr ästhetisch. Also das hat mir gut gefallen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es dann später anders wird. Ich habe jetzt nicht super viel von typisch Spanien mitbekommen. Kommt da so viel vor?
Das stimmt. Nein, es gab zum Beispiel auch nichts typisch Spanisches zu essen oder so, wo ich gedacht habe, jetzt wird nochmal so ein bisschen die Tourismusecke bedient. Ich nicht.
Aber nein. Muss ja auch nicht.
Nein, das muss ja nicht. Ist ja häufig so. Ja. Ne? Aber ich fand, die Gegend wurde gut eingesetzt, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Und sehr, sehr bunt, sehr vielfältig, so ne? Wie Marina auch, ne? Also vom Grundsatz her, ja. Ich fand, das kann man, ja, weshalb habe ich das eigentlich ausgesucht? Also ich fand, die war locker flockig. So, ne? Eine gute Krimi-Geschichte. Es geht um Serienmörder nebenbei, um mysteriöse Verwicklungen, familiäre Untiefen. Ja, und insgesamt, ja, schöne Sache. So, acht Folgen ist auch nicht so lang, ne, dass man nicht so Füllerfolgen drin hat, wo man sich fragt, warum machen die das? Es gab jetzt nicht den Fall der Woche, das ist auch mal wieder so ein bisschen erfrischend, ohne dass man das Gefühl hat, es zieht sich elendig so hin.
Nee, und ich finde an der Serie, also ich finde, das werden wir gleich ja vielleicht auch nochmal besprechen, aber an der Serie sieht man auch schon ganz gut, also wie gesagt, ne, mit dem, ich hab nicht alles durchgeguckt, aber dass schon einfach Charaktere solche Serien auch tragen. Also das so, ne? Also das kannst noch so eine tolle Handlung haben, wenn die Charaktere das dich nicht mitziehen, dann wird es schwierig. Und hier eben ist es einfach so, ne, dass die Charaktere das gut tragen.
Ja, würde ich sagen. Marina und die Mörder. Und wir kommen jetzt zu etwas fast anderem. Susanne, was hast du denn gemacht? Was hast du uns mitgebracht?
Genau, ich habe eine schon etwas ältere Serie, Luther, ursprünglich ausgestrahlt BBC One von 2010 bis 2019, glaube ich. Also jedenfalls jetzt auf Netflix erhältlich, 5 Staffeln und dann nach 2019, also relativ aktuell, noch ein Film. Den kann man aber getrost unter den Tisch fallen lassen, den Film.
Ja. Das habe ich auch schon verschiedentlich gehört.
Ja, der Film ist
genau, wir sprechen der Film ist Schrott. Nicht über den Film. Wir sprechen nicht über den Film, wir sprechen über die Serie. In der Hauptrolle Idris Elba und Ruth Wilson, würde ich sagen, kann man schon mit als Hauptrolle ansehen, auch wenn sie nicht in allen Staffeln vorkommt. Subgenre Krimi mit dramatischen Drama-Elementen, Polizeikrimi, eher in der fast schon Noir-Ecke, würde ich sagen, angesiedelt von Krimis. Ganz kurze Inhaltsangabe. Der sehr, sehr clevere, gute Kommissar John Luther ermittelt in speziellen, besonderen Fällen auch oft Serienmörder in London, bewegt sich oft an der Grenze der Legalität und leidet unter den Nebenwirkungen seines Jobs, würde ich sagen. Insbesondere seine Ehe mit Zoe leidet unter diesen Nebenwirkungen. Es ergeben sich immer wieder auch private Nebenstränge und auch ja sozusagen aus der Art und Weise eben, dass er nicht immer ganz legal ermittelt, ergeben sich dann auch immer wieder Nebenhandlungen, dass gegen ihn dann ermittelt wird oder dass er in andere Sachen mitverwickelt wird, sich da irgendwie rauslösen muss. Genau. Ich kann jetzt nicht 5 Staffeln nacherzählen, das würde sehr lange dauern und wäre auch nicht so spannend. Es ist einfach sehr, sehr kompakt, sehr actionreich. Es gibt immer wieder spannende Fälle, die auch oft eben, weil Luther sich oft auch in die Psyche der Täter versucht reinzuversetzen, auch dadurch psychologisch oft spannend sind und ich finde sehr brillante Ermittlungen, sehr fesselnd. Ja, und es gibt viele Besonderheiten der Serie. Ich glaube, man kann als 3 so herausnehmen. Einmal das Setting, wieder den Charakter und dann nochmal dieses an der Grenze der Legalität, über das wir, glaube ich, sprechen können. Auch wenn sicher der Charakter hier sehr zentral ist, würde ich trotzdem mal mit dem Setting anfangen. Wir sprechen vielleicht mal über das London der Jetztzeit. Auch hier, wie in der Serie vorher auch, regnet es eigentlich immer oder fast immer. Oder es ist zumindest immer grau. Es kommt jedenfalls nicht sehr häufig vor, dass man das Gefühl hat, die laufen durch ein sonniges London, was nicht so stimmt. Also ich habe ja ein Jahr in London gelebt und kann sagen, es gibt durchaus sonnige Tage. Aber die kommen hier nicht so viel vor. Und was hier ganz spannend ist, spielt eben in nicht dem touristischen London, was man oft so kennt, sondern irgendwie im realen London, vor allem in Ost-London und in den Vororten. Und ich finde die Kulissen und die Farbgebung hier auch speziell. Aber was sagt ihr denn dazu, bevor ich jetzt die ganze Zeit über London?
Was du ja auch könntest, du kennst London ja tatsächlich. Im Gegensatz zu mir, ich war ja nur ein paar Tage in London, da kann man nun wirklich nicht behaupten, dass ich London kennengelernt habe, schon gar nicht im Osten, ich war im Zentrum und das ist es gewesen. Ich fand aber auch, es ist wirklich sehr düster, teilweise auch so ein bisschen schmuddelig, wie es halt bei so einer Großstadt, wenn es so ein bisschen weiter ans Äußere geht, wie es da halt so ist, halt sehr realistisch, sehr bodenständig, sehr grau, ja, sehr regnerisch, ja, absolut. Und sehr, ja, sehr, sehr gesettelt, sehr normal.
Ja, also wir sehen vor allem auch viel das Innenleben von einer Polizeibehörde. Ob das realistisch ist.
Das Innenleben, ist. Sehr schön gesagt.
Ja, das, ne, doch, es lebt. Also es spielt auch vieles in der Polizeibehörde selber ab, wo die vor Rechnern sitzen und gucken und zwischendurch.
In Großraumbüros, ja.
Ja, zwischendurch, genau. Großraumbüros, aber auch nicht so ganz groß, immer noch ein bisschen gedrängt. Das, ne, ja. Ja, erinnert an andere BBC-Serien, da sind die relativ gleich. Dann gibt's dieses Haus, wo seine Frau wohnte, wo er häufiger hinfährt. Dann gibt es aber auch so hochhäuserartige Sachen. Das moderne London, immer wieder wird dieser eine Tower, der sich so nach oben schlängelt, ich weiß gar nicht, wie der heißt, immer wieder gezeigt im Hintergrund. Und vor allem, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, Idris Elba steht dann irgendwann auf einem Haus kurz vor dem Abgrund und überlegt, ob er springt oder nicht springt. Aber ich glaube, er überlegt gar nicht, ob er springt oder nicht springt. Das er mag einfach nur die Aussicht. Und das erinnert übrigens stark, und nur mal so ganz nebenbei, an Batman, der auch immer oben steht und auf die Stadt herunterguckt, das ist meine Stadt.
Das ist doch ein guter
hier
Vergleich, ne? Weil
hier.
Batman ja eigentlich auch als Detektiv gestartet ist. Das ist meine Stadt, hier muss ich alles sauber und ordentlich halten.
Genau, und deswegen gibt es auch so leichte Anklänge an Gotham, finde ich, vom Look and Feel her nicht so stark. Das ist nur so ganz leicht angedeutet, aber ich glaube, die Jungs und Mädels, die das geschrieben haben, haben da auch ein bisschen dran gedacht. Aber insgesamt gefällt mir das sehr gut. Ist eine schöne Mischung. Wir befinden uns ja auch ab und zu in der Wohnung von Alice, Ruth Wilson. Ja. Und ja, das ist so eine sehr moderne Wohnung. So, wir sind aber auch ein bisschen auf dem Lande. Also es ist eine gute Mischung und gefällt mir ganz gut. Und also dieses ganze Setting macht einen guten Eindruck, finde ich.
Also eben auch sehr, ne, die ganze Serie finde ich sehr, sehr realistisch. Also es ist wirklich auch nicht schön gefärbt oder so.
Ja.
Genau, und also das hat schon bei mir auch irgendwie, das ist wie übrigens auch das, die moderne, ne, Sherlock-Serie, die haben bei mir beide so, glaube ich, schon den Stein im Brett, weil ich, das halt auch das London, wo ich tatsächlich gewohnt habe, also ne, so in Ost-London und das irgendwie schon dann, ich kenne dann die Straßen, wo sie durchfahren und erinnere mich, wie das da aussieht und so, also es ist tatsächlich, also tatsächlich genau das, wo ich war und das sieht tatsächlich so aus, ne, und das irgendwie genau, also das London, was ich auch toll finde.
Bezüglich Setting, da fällt mir auch gerade noch ein, das war, glaube ich, die letzte Folge, die ich gesehen habe, ich bin leider nicht weit gekommen, das müsste Folge 3 in der ersten Staffel gewesen sein, da sind wir ja auch in der Wohnung von einer ganz normalen kleinen Arbeiterfamilie, beziehungsweise Pärchen, das ist alles sehr eng. Und die Enge kam auch sehr gut rüber. Also ich habe mich da selber auch beengt gefühlt, habe dann in meinem Wohnzimmer rumgeguckt und dachte mir so, jo, du hast mehr Platz. Also das zeigt dann auch schon einiges. Die Flure sind ja auch sehr eng, die Aufstiege sind sehr eng und ist alles recht beklemmt.
Total.
Passt auch
und total. Auch halt oft sehr britisch auch eingerichtet. Also die haben ja auch irgendwie so eine spezielle Art mit speziellen Tapeten und die Farben und so. Ne? Das, finde ich, passt auch oft irgendwie. Das ist halt doch etwas anders als...
Das stimmt. Das ist mir in London auch aufgefallen. Ich war ja 3 Wochen mal zu einem Schüleraustausch da. Und da ist mir in den Wohnungen, in denen ich war, aufgefallen, dass es anders aussieht als hier. Mhm. Also damals, ne? Ist schon ein bisschen her.
Auch vom Mobiliar her. Das fiel mir damals. Ja. Nicht in London, da war ich in Wales. Ich war einen Monat in Wales. Da fällt das ja auch auf. Der Einrichtungsstil ist ja doch recht ähnlich. Wenn man sich so auf Serien verlässt, was man da so sieht.
Ja. Die bilden ja nicht immer die Wirklichkeit ab, aber
völlig richtig.
Es ist schon anders.
Das schien mir doch recht realistisch.
Okay. Ja. Ja, das Zentrale ist sicher, wie gesagt, was ja verbunden ist, ne, mit diesen Grenzgängen zwischen Recht und Unrecht sozusagen, ist sicher der Charakter, ne, John Luther, also der sozusagen die ganze Serie wirklich sehr trägt, in Verbindung auch ein bisschen mit seiner Gegenspielerin, dann eben mit Alice, aber schon vor allem eher. Ne? Und das ist, also Luther, das ist jetzt der Grund, warum ich die Serie ausgesucht habe, ist tatsächlich, finde ich, einer der komplexesten und wirklich facettenreichsten Charaktere, die ich aus Serien kenne, aus Krimiserien und einfach auch wieder fantastisch geschauspielert. Also Idris Elba ist einfach ein großartiger Schauspieler. Ich find,
leider zu alt für James Bond,
ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man jetzt den Luther-Film kennt, dass er nicht unbedingt James Bond spielen muss.
Okay.
Genau. Also ich finde, der Charakter von John Luther, ne, der ist so wirklich, der ist einerseits sehr, sehr klug, ne? Also es kommt ja auch immer wieder, dass er sehr viel gelesen hat, sehr, man merkt auch, dass er unglaublich schnell kombinieren kann und viel weiß, aber eben auch dann wieder cholerisch, ne, dann wieder irgendwie sehr leichtsinnig mit vielen Sachen, also der sich halt auch nicht drum schert, ob irgendwie er schon ein Backup hat oder so, sondern einfach irgendwie drauf losfährt und dann einfach ganz alleine vor den Tätern steht und meistens ja auch noch unbewaffnet ist. Das heißt, irgendwie gucken muss, wie er dann wieder aus der Situation rauskommt. Genau, und also insofern auch wirklich leichtsinnig oft, oft auch ganz schnell wütend, weil man auch das Gefühl hat, er ist wirklich so dauergestresst und dauerübermüdet und und verzweifelt oft an der Menschheit. Also ich finde den Charakter wirklich, wirklich großartig, aber wie seht ihr das?
Ja, also es ist ein komplexer Charakter, der da uns vorgestellt wird. Und ich hatte die Serie vor einiger Zeit geguckt, immer mal wieder, weil das sich ja auch ganz schön hinzog mit den Folgestaffeln. Und ich hatte im Nachhinein so gedacht, das ist so einer, der so sehr chaotisch rumgeht, der so explosiv ist und ansonsten, ja. Und habe dann aber gesehen, als ich die Serie jetzt nochmal geguckt habe, ich wollte mir nur die erste Folge angucken, bin jetzt wieder bei der dritten. Staffel. Also erstaunlich ist ja auch, was man alles vergisst beim Streaming. Ein unguter Effekt, finde ich manchmal. Das ist dann doch. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Krimiserie. Das heißt, John Luther ermittelt zunächst einmal trotz aller Dysfunktionalität sehr gut detektivisch, kombiniert gut. Hat sehr gutes psychologisches Gespür auch für die Charaktere. Es gibt eine wunderbare Szene am Anfang, wo er Alice, also Ruth Wilson, gegenüber sitzt und er gähnt.
Ja.
Macht so. Ja. Und dann geht er raus und sagt, guckt euch das an. Und die sagen, ja, was ist da? Ja, die gähnt nicht. Ja, warum soll die auch gehen? Ja, wegen Empathie. Ne? Wenn einer gähnt, gähnt die anderen mit. Ein super Test, wende ich jetzt überall an.
Du wirst also ständig angegähnt.
Nein, ich gähne andere an und erkläre das dann. Das führt dann zum Ausschluss aus der Community, egal. Also, okay. Nein, sehr, sehr schön. Dieses auch so dargestellt. Und Luther alleine wird die Sendung schon komplett tragen. Und aber zusammen mit Ruth Wilson wird das richtig komplex und sehr, sehr speziell. Ja, das macht die Sendung wirklich, die Serie wirklich aus. Ja. War das die Frage?
Ja. Es geht um den Charakter, von daher war das die Frage. Ich habe aber auch eine Frage an euch beide. Findet ihr den Luther so als Person sympathisch?
Ja.
Oder einfach nur interessant?
Nö, ich finde ihn auch sympathisch.
Ich finde ihn auch sympathisch, würde ihn aber noch sympathischer finden, wenn er zwischendurch ein bisschen chillt und ein Campari Orange trinkt oder so. Also er ist mir manchmal zu aufgeregt und er denkt zu viel auch natürlich, das hat auch seine Ehe zerstört, ja, an diese ganzen Dinge nach, die ja immer auch grausam sind. Also wir haben es ja hier deutlich nicht mit einem Cozy Crime zu tun, sondern das ist schon richtig heftig, was da auch passiert, was auch gezeigt wird. Also ich muss dann meine PIN nicht eingeben, das hat mich ein bisschen gewundert, weil das doch schon am Rande ist, so gelegentlich.
Ja, das ist schon, also von den Inhalten, genau, also können wir über die Fälle sprechen, wir vielleicht gleich noch bei diesem, auch bei dieser Frage, wie geht man mit den Tätern dann auch um oder wie verhält er sich da? Ne? Da ist er sicher oft grenzwertig und drüber hinaus, wie gesagt, er ist auch cholerisch, also das muss man schon sagen, es ist jetzt nicht jemand, der so easygoing irgendwie ist, ne? Sondern sicher auch jemand, der von dem man weiß, der kann mal in die Duft gehen oder so. Aber ich finde ihn, also erstmal, das merkt man so auch im Laufe der Serie, ist wirklich unglaublich loyal gegenüber den Personen um ihn herum. Also das sieht man dann auch immer wieder, dass er für die auch dann viel tut und teilweise eben auch viel tut, was nicht vielleicht nicht ganz legal ist und so. Also das ist so jemand, auf den man sich, glaube ich, wirklich verlassen kann. Und auch, dass man immer wieder sieht, dass er auch mit Personen, die ungerecht behandelt werden, mitfühlt und sich einsetzt und so. Das hat er schon. Und er ist eben auch berechenbar insofern, als er, finde ich, nicht, er ist nicht hinten rum oder irgendwie, ne, sondern er ist sehr klar in seiner, also ich finde den.
Also wenn von dem was kommt, dann kommt das dir auch direkt ins Gesicht und nicht im Rücken.
Genau und so. Also deswegen, nee, ich finde den, also sicher kein einfacher Mensch, aber gut, sicher, genau, schon jemand, der, wie gesagt, also, aber das liegt, glaube ich, tatsächlich eben, ne, wie wir feststellen, also das liegt ja auch an dem Job und an dem, womit er da konfrontiert ist. Und dann gibt es etwas später in der Serie, gibt's, da finde ich, die dann irgendwann später lässt die Interaktion zwischen den beiden von der Qualität her, finde ich, ein bisschen nach. Das kann man, glaube ich, auch anders sehen, aber ich finde sie am Anfang eigentlich am besten. Aber da gibt es so einen Kontext, wo dann auch nochmal so darum geht, warum er diese Arbeit macht und ob er auch aussteigen könnte. Und da sieht man halt, dass für ihn einfach das, es gibt eine Person, die wegen mir, die ich hätte retten, deren Leben ich hätte retten können. Das ist für ihn der Antrieb. Ne? Also, dass ich einfach, ich will, und damit, und er weiß, glaube ich, dass ihn das auf Dauer kaputt macht, diese Arbeit, aber.
Naja, es ist ja praktisch schon so weit, ne? Er ist ja schon ein kaputter Charakter. Alleine schon, wie er, ich glaube, es war in der Folge 1 von Staffel 1, wie er da mit seiner Frau umgegangen ist, wie er da praktisch ja im Grunde schon Hausfriedensbruch begangen hat, wie er da die Tür zerdeppert hat, das war schon alles nicht gesund.
Ja. Yvonne, findest du den Charakter denn sympathisch oder spielt das auch eine Rolle?
Das spielt tatsächlich eine große Rolle. Ich denke, ich habe noch nicht genug gesehen von der Serie, um den Charakter besser einordnen zu können. Okay. Bislang ist er auf jeden Fall eine interessante Figur, der man auch wirklich, also der ich auch gerne folge und der ich auch gerne zugucke, wie sie die Fälle löst. Aber auf der persönlichen Ebene finde ich ihn wirklich nicht sympathisch. Das hat auch damit zu tun, dass so eine gewisse Gewalttätigkeit für mich von ihm ausgeht, was wahrscheinlich auch mit der Folge 1 zu tun hat. Direkt wenn man die Folge startet, direkt der Prolog, zeigt ja schon Dinge, die ein Polizist eigentlich so nicht tun sollte. Ja, also ich bin da wirklich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, eigentlich mag ich ihn nicht besonders, aber andererseits ist es interessant, ihm zuzugucken.
Ja. Also das verändert sich wirklich, glaube ich, bei ihm ein bisschen. Na, mhm. Am Anfang eben, weil man noch nicht so genau versteht, warum er
so ist, wie er ist. Ja.
So genau, warum er so geladen ist die ganze Zeit genau und das. So. Ne? Und also das, das ergibt sich dann mit der Zeit, finde ich, ein bisschen. Und auch, und da kommen wir sozusagen noch zu dieser anderen Besonderheit, über die wir auch noch da sprechen wollen, auch noch mal im Kontext eben von was für Fälle das sind und eben dieses, ne, dieser Grenzgang zwischen Gut und Böse. Also wir reden ja hier in der Regel über wirklich sehr, sehr krasse Täter. Jetzt kann man sich drüber streiten, ne? Das sind ja oft irgendwie auch Leute, die offensichtlich psychisch nicht mehr ganz auf der Reihe sind, aber trotzdem, ne, also die man halt irgendwie davon...
Ich erinnere mich mit Gruseln an die Folge 3. Also, das ist wirklich so ein Typ, das ist ja eigentlich so ein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein Hans Wurst gewesen. Aber dem möchtest du auch nicht im Dunkeln begegnen, dem möchtest du auch tagsüber nicht begegnen, als Frau mit Handtasche. Also,
ah ja, nee. Der. Mhm.
Der Handtaschentyp,
genau. Genau.
Ach, der, ja. Mhm. Ja. Genau. Mhm.
Genau, also ne, die Fälle sind ja, wie gesagt, auch wirklich speziell und eben, es gibt dann halt oft Situationen, in denen er sozusagen direkt, weil er eben immer nicht auf die anderen wartet, direkt mit den Tätern auch konfrontiert ist, ne, und auch wieder entscheiden muss, was er macht oder teilweise weiß, dass er die nur stoppen wird. Die sind ja oft eben auch noch als Serienmörder dann dabei, noch andere zu töten. Und er kann sie nur stoppen, wenn er jetzt eben nicht ganz legal handelt oder irgendwas tut. Ne? Und das heißt, es ist sozusagen oft auch so, dass man selber diese Entscheidungen aber wiederum gut verstehen kann. Ne? Dass man, also, dass man schon denkt, ja, ne, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, die zu stoppen und müsste da vielleicht diese Grenze überschreiten, würde ich dann wirklich sagen, ich mache das nicht und so. Ne? Also das ist.
Genau, ich glaube, ja das ist das Thema, dass man an so eine Grenze gestoßen wird, auch als Zuschauer, wo man sich sagt, wie würde ich mich eigentlich verhalten? Weil du sagst, ja, der müsste jetzt eigentlich noch auf Verstärkung warten. Ja, das ist A, langweilig, also für ein Krimi langweilig, B, in der Realität aber das bessere Mittel. So, die Frage ist dann aber immer bei der besonderen Art der Täter, die werden ja auch stark überzeichnet, ob das Warten auf die Kollegen hilfreich ist oder ob der dann nicht weg ist oder ob der dann nicht noch Schlimmeres macht. Also müsste er nicht mit seiner ganzen Brachialgewalt, sind und manchmal so ein bisschen an Schimanski, nur in anderer Form, ist es nicht einfach fast sachlogisch, dass er das tut? Und damit überschreitet er natürlich permanent Grenzen. Das heißt, er begeht eigentlich Straftaten. Ja. Und ist das hinnehmbar? Ne? Also wäre, wenn jeder sich so verhielte, wäre dann das ein gutes System? Und die Frage kann man eigentlich nur mit Nein beantworten. Ja. Also muss man sagen, gut, dann ist er ein Einzelfall und kann man das dann noch so hinmachen? Also wenn ich, ne, am Anfang hatte er ja den einen da am Schlawickel oder am Schlawittchen und der hing da irgendwie so auf 6:30 und drohte zu fallen und dann führte er noch ein Gespräch mit ihm, wo ist der? Ne? Also es war ja quasi eine Form von Folter, muss man sagen. Ne? Mhm. Aber anders hätte es auch dem aus nicht rausgekriegt, das muss man auch so sehen. Also dann wären jetzt die Opfer auch tot gewesen. Ne? Also
Genau, also dadurch, dass es eben diese besondere Art von Fällen ist, ne? dass du weißt, dass es geht jetzt nicht nur um die Aufklärung von einem Mord, der schon passiert ist, sondern um die, das, ne? um die Rettung von Menschenleben. Das macht es tatsächlich so spannend. Ne? Dass sozusagen, und wie gesagt, da gibt es immer wieder dann im Verlauf der Serie neue moralische Verwicklungen, wo sich die Fragen so anders stellen. Aber immer wieder kommt man dann darauf, dass man denkt, ja, das ist echt nicht so leicht zu sagen. Und eben, also ich weiß nicht, bei dir kommt es dann, glaube ich, noch nicht vor, Yvonne. Mhm. Aber später wird er dann auch gegen ihn ermittelt. Ja. Und da gibt es sozusagen ja auch immer wieder eigentlich auch intern, auch zwischen den Ermittlern gegen ihn, Diskussionen.
Ja, ja.
Wie man damit umgeht und so weiter. Und dann ist halt interessant, dass eigentlich auch zum Beispiel die Ermittler gegen ihn dann sich selber nicht an die Gesetze halten. Teilweise zumindest, ne? Ja. Wo du dann sagst, ihr macht jetzt eigentlich selber das, was ihr hier als falsch anprangert. Und das ist schon sehr spannend.
Man könnte auch sagen, das wird infiziert. Also er infiziert die Kolleginnen und Kollegen um ihn herum. Das könnte man vielleicht auch so sehen, ne? Also die würden...
Naja, ich glaube eher, das kommt aus den Situationen heraus und nicht vom Charakter, würde ich sagen.
Also gerade dieser eine Gegenermittler, das ist einfach selber so ein Typ, ne, der auch irgendwie, da haben sie auch so ein Gespräch, was sagen sie dann, ich sage jetzt mal Wolf, ich weiß nicht mehr, welches Tier das war oder so, ne? Also sagt der andere, der gegen John ermittelt, sagt dann halt, du hast bis jetzt immer gedacht, dass du der Wolf bist, aber jetzt lernst du eben mich kennen und ich bin der wahre Wolf. So, also und der ist halt eigentlich genauso und nimmt sich jetzt aber heraus, moralisch da über den anderen sich zu stellen. Und also auch dieses immer, wer sich über wen stellt, wer glaubt besser zu sein, das ist schon wirklich ganz
interessant. Ja, ist eine Definition von Moral, ne? Wessen Sache sich durchsetzt. Auch ein sehr starker Charakter. Übrigens, dieser, ich habe jetzt seinen Namen nicht, wird ja auch noch Chef von ihm dann irgendwann.
Achso, nee, das ist noch später. Nicht ja, das der. Ist also das der, ja, das ist der in der ersten, es kommt später.
Aber in der ersten Staffel habe ich zumindest gelesen, am Ende, da wird der doch, wird der da nicht schon eingeführt?
Das ist der. Also es gibt Anfang den Gegenermittler gegen ihn und dann gibt es nochmal einen sehr viel krasseren.
Martin Schenk?
Weiß ich nicht. Ich weiß, also Namen weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt, also
ihr habt der gehört auf jeden Fall zur
einen und der wird dann sein Chef und die verstehen
das
sich
eigentlich
auch gut.
Das ist der Martin Schenk.
Mhm. Genau. Nee, und dann gibt es später nochmal eine sehr viel krassere Gegenermittlung gegen ihn, einen ganz anderen Typ sozusagen. Okay. Ne? Und genau.
Und das ist dann der Typ, der sich moralisch über John stellt. Genau. Das ist nicht der Martin Schenk. Okay.
Gut, der so, also der dasselbe auf demselben Niveau macht. Aber genau, also ne, sozusagen, und wie gesagt, dann gibt es sogar auch bei den, später auch noch bei der Verbrecherebene so eine Verbrechermoral oder Nichtmoral und so. Also das ist schon wirklich tatsächlich sehr komplex. Ja. Aber wie ich finde, eben gerade das, was das irgendwie so spannend macht, weil, ja, wie du sagst, Stefan, dass man immer wieder selber drüber nachdenken muss, ist das wirklich so leicht mit diesen Gut- und Böse-Kategorien.
Ja, wobei Luther eben im Gegensatz zu vielen anderen Serien auch nicht korrupt ist. Also er lässt sich eigentlich nicht korrumpieren. Also er wird mehr oder weniger auch erpresst nach dem Motto, pass auf, wir wissen, was du getan hast. Und wenn du für uns nicht das und das machst, dann hängen wir es an die große Glocke. So, ne? Also das ist eher so das Motiv, warum er sich da mit so komischen Leuten einlässt und manchmal seltsame Sachen macht. Es ist weniger persönliche Bereicherung oder irgendwie so etwas.
Nee, das hat er gar nicht.
Das ist überhaupt nicht der Fall, ne?
Oder eben um andere zu, also um Leute aus seinem Umfeld zu retten. Dafür macht er manchmal krumme Sachen. Oder eben um die Täter zu schnappen und die Opfer
zu retten. Also sowas zum Beispiel ist in den ersten drei Folgen ja auch überhaupt noch gar nicht angeklungen, dass er auch was für andere tut. Das hätte mir zum Beispiel auch geholfen, besser in den Charakter reinzukommen. Das wäre für mich nötig gewesen, direkt am Anfang, muss ja nicht die erste Folge sein, kann ja die zweite sein, das schon mit einzuflechten. Aber irgendwie haben sie aus irgendwelchen Gründen in den ersten drei Folgen seine negativen Seiten beleuchtet und nicht auch mal seine positiven mit hervorgehoben, neben seiner Intelligenz und seiner tollen Arbeitsleistung.
Ich glaube aber, dass das Absicht ist.
Das ist Absicht und es ist ein Verstoß gegen diesen Grundsatz Save the Cat. Ja. Also nicht am Anfang macht er irgendwas Tolles und dann so, sondern hier
wird das durchaus ganz bewusst gemacht.
Ja. Und vor allem, da die ein bisschen Zeit haben, haben die es über 3-4 Folgen dann erstmal so laufen lassen, um dann die Sache so ein bisschen zu kippen und dadurch nochmal ein anderes Schlaglicht auf die Hauptfigur zu werfen. Das ist schon gut gemacht und die Gefahr besteht natürlich, dass man nach der ersten Folge sagt, das ist mir irgendwie zu dunkel. So, ne? Aber gut. Dann hat man es auch nicht verdient, dass man sich die Folge erschließt.
Ich glaube tatsächlich, dass es dafür interessant genug ist. Also dass es, glaube ich, vielen so geht wie Yvonne, dass man erstmal denkt, werde ich mit dem warm? Und dass es dann sozusagen über den Verlauf der Serie mag man ihn dann auch. Ne? Und das glaube ich wirklich Absicht, dass man den, dass es schwer fällt, ihn zu mögen, aber dass man irgendwann nicht mehr anders kann.
So. Ist Albert, der gibt ja auch wirklich alles.
Eindeutig, ist eine schöne Rolle für ihn, ja.
Genau.
Und gut, dass er nicht James Bond wird, weil James Bond einfach viel zu flach ist, sorry, aber.
Ja, das ist, wie gesagt, so ein bisschen
das. Das ist halt so eine Rolle, ne? Das ist, so ein bisschen Ritterschlag, aber klar, wenn man James Bond nicht mag, ich bin da ja auch so ein bisschen.
Nee, ich mag ihn wohl, aber es passt nicht rein, finde ich. Also es ist eigentlich vergeudet.
Okay.
Ja.
Vergeudet. Das sieht man ja schon ein bisschen an dem Film, ne? Also dass da dann schon ein bisschen untergeht, was eigentlich Luther ausmacht als Charakter. Aber
einfach mal nicht auf Charaktere konzentrieren und du kriegst einen schönen, miesen Netflix-Film. Ja.
Ach so, das ist das, was schiefgegangen ist. Sie haben alles, was charakterlich interessant war, rausgeschmissen und sich nur auf den Fall konzentriert.
Also es ist eigentlich so eine Art James Bond-Film.
Es ist ein James Bond eigentlich, ja. Mhm. Und kein guter, leider.
Noch dazu. Oh. Na ja, gut. Nicht, dass wir damit nicht schon Erfahrung gehabt hätten, so letztes Jahr, aber okay.
Ja.
Ist er jetzt mal abgeschwiffen?
Nö, aber wir haben ja eigentlich darüber gesprochen.
Du hattest noch irgendwas gesagt von Games of Thrones und Vergleichbarkeit?
Ja, aber da will ich gar nicht so viel spoilern. Aber es gibt sozusagen eine gewisse Tendenz, so eine Charakteristika von Game of Thrones auch immer wieder.
Da wollen wir nicht spoilern. Okay.
Nee, genau. Das lassen wir einfach so stehen.
Ja.
Und kommen zu deiner Serie, Yvonne.
Ich habe mitgebracht die Hörspielserie Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Ich habe ihn hin und wieder schon mal fallen lassen in anderen Gesprächen. Die Serie ist geschrieben von Roger Graf für den Radiosender SRF3. Ja, das ist ein Schweizer Sender. In der Zeit von 1989 bis 2019 erschienen über 400 Folgen und jede behandelt einen Fall. Reguläre Folgen sind ungefähr 20 bis 25 Minuten lang. Ich glaube, frühere sind sogar noch ein Stückchen kürzer. Zu hören gibt es das Ganze, weil es ja nun mal eine Radiosendung ist, auf YouTube, auf sämtlichen Audio-Streaming-Diensten eures Vertrauens und man kann es sogar kaufen als CD-Box. Es gibt auch noch Romane und Hörbücher, aber die eigentlich nur noch antiquarisch. Wir befinden uns im Genre des Hardboiled und, Achtung, Satire. Ort und Zeit, wir sind da in einer namenlosen Schweizer Stadt zur jeweiligen Zeit, in der auch die Folge geschrieben wurde. Man findet sogar hin und wieder mal politische Anklänge, das fand ich immer ganz amüsant. Entdeckt habe ich das Ganze irgendwann in meiner Studienzeit, was ja nun auch schon was um die 15 Jahre her ist. Und ich glaube, ich hatte zunächst ein Hörspiel, irgendwie muss ich ja drauf gekommen sein und Schweizer Radio, da neige ich nicht zu, das zu hören. Von daher ist es wahrscheinlich mal irgendwann ein Hörbuch gewesen und habe dann einen Torrent zu den Hörspiel-CD-Boxen gefunden und habe vor allem die ersten 20 Alben sehr häufig gehört. Ich mag diesen krummeligen Detektiven, dem nur scheinbar alles egal ist, den bissigen Humor und diese unfassbar abstrusen Fälle wirklich, wirklich gerne. Mir ist auch keine andere Serie bekannt, die ein Krimi-Genre so gekonnt auf die Schippe nimmt, wie das Philip Meloni tut. Bei den Protagonisten fällt natürlich direkt schon der Name ins Auge bzw. ins Ohr. Der ist natürlich eine Hommage an den Detektiv Philip Marlowe von Raymond Chandler aus den 30er und 40er Jahren, also auch das Genre, was er hier satirisch behandelt. Philip selbst ist ganz Hardboiled-typisch ein Antiheld. Er ist Alkoholiker, er ist Zyniker und er ist vor allem Granteler. Und trotzdem er ein erfolgreicher Detektiv ist, steckt er ständig in Geldnot. Ich habe mich da zwischenzeitlich auch immer wieder gefragt, wie um Gottes Willen, was machst du denn mit deinem Geld? Du hast ja 400 Fälle, aber irgendwie nie Kohle. Was passiert da? All das tut aber nicht weh, im Gegensatz zum ernsthaften Hardboiled aus den 30er, 40er Jahren, wo das ja durchaus auch mal schmerzhaft sein kann. Er wirkt, als sei jeder neue Klient eine Zumutung, beißt sich aber in seinen Fällen fest und scheut sich auch nicht, halbseitene Methoden oder die Polizei zu nutzen. Und trotz aller Krantelei und allem Zynismus ist er meines Erachtens ein durchaus anständiger Kerl. Er arbeitet zum Beispiel, die Folge haben wir jetzt nicht gehört, aber er arbeitet zum Beispiel auch mal gegen Whisky-Bezahlung für einen Wohnungslosen. Der Sprecher ist, beziehungsweise war, Michael Schacht, der dem Charakter seinen unvergleichlichen, knurrigen Ton gegeben hat. Der starb aber 2022 und der Autor hat damit die Serie für beendet erklärt. So, jetzt habe ich sehr viel gesprochen. Was haltet ihr denn von diesem Charakter, von unserem Krummelkopf Philip Meloni?
Ja, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, muss ich sagen, weil ich glaube, du hattest uns auch nicht vorgewarnt. Ich glaube, dieses etwas satirische, überzogene, da war ich am Anfang so ein bisschen verdutzt, sozusagen, dass es, aber dann, wenn man dann sozusagen da mal drinsteckt, dann hat er auch was sehr, nur so genau wie du es ja beschrieben hast, so ein bisschen grantelig, aber man merkt so dieses typische, harte Schale, weicher Kern, das kommt dann auch immer wieder durch und eben gerade auch dieses, er hat ja auch selber schon so einen, ich glaube, da willst du noch was dazu sagen, aber er hat ja auch selber so einen interessanten Humor, ne? Also auch schon der Charakter hat ja irgendwie gibt immer mal Sprüche ab und sowas, ne? Und das macht ihn dann schon echt auch echt interessant und witzig. Wie gesagt, am Anfang dachte ich so, huch, weil man mit diesem satirischen Element hatte ich irgendwie nicht
gerechnet. Ging das am Anfang genauso? Ich wusste ja auch noch nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Das Hörbuch hatte schon Tendenzen, aber das Hörspiel ist ja nochmal anders. Mhm.
Ja, genau. Ja, nee, aber ich, also genauso, ne, ich mag ja auch solche, wenn die so Kanten haben und ja, auch eben immer so leicht, ne, von allem, also nicht leicht, sondern ja von allem irgendwie so dauergenervt, aber halt irgendwie auch witzig. Also nee, ich finde den ganz spannend. Ja.
Stefan.
Ja, ich habe ja mit Hörspielen, also ich habe früher viele Hörspiele gehört, aber habe in letzter Zeit eher ein Problem damit und das liegt daran, dass da kein Bild ist. Und
ja, das ist ein Problem, das stimmt.
Ja. Ja, man erkennt sehr schnell, dass es eben eine Hommage ist an Philipp Marlowe, dass es überzeichnet ist. Ja, ich brauchte am Anfang etwas länger, um in diese Stimme reinzukommen. Der betont das so seltsam. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Und ja, ansonsten läuft es wie ein Hartbold-Krimi ab. Tatsächlich kommt ein Klient rein und sagt, ich habe da mal was für Sie, da ist einer tot, ermitteln Sie und so. Das ja. Der Humor, ja, ist witzig, satirisch, manchmal so ein bisschen verschlungen, manchmal tatsächlich sozialkritisch. Mhm. Gelegentlich, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr die Folge ist, fand ich ihn auch veraltet.
Anfang 90er.
Würde man heute so nicht mehr machen. Mhm. So ist aber ohnehin die Frage, wie man Witze aus dem Hardboiled nach heute überträgt. So, dass es noch halbwegs korrekt ist, aber andererseits auch jetzt nicht so korrekt, dass man denkt, ich schlafe gleich ein. Also das ist schon so ein bisschen, ja, interessant. Ja,
die Sprüche, die sich teilweise an den Kopf werfen, die haben natürlich mit Korrektheit nichts zu tun.
Ganz genau.
Muss man mal so festhalten.
Ja, ne? Genau. Also ansonsten, ja, ich kann ihn mir auch vorstellen, wenn man das jetzt verfilmen würde, kann ich mir das gut so vorstellen. Da müsste man nochmal schauen, wie man das inszeniert, das fände ich sehr interessant, weil du ja hier, das Ganze ist ja so in Szenen aufgebaut und dann wechselt das von Szene zu Szene und so und man weiß dann gar nicht, wo ist der jetzt und läuft der jetzt irgendwie rum oder wo steht er jetzt, das muss man dann so, die Serie hat ja irgendwie über 400 Folgen und lief irgendwie sonntags mittags, habe ich so mitgekriegt.
Das heißt, hast du mehr mitgekriegt als ich.
Ja, das stand bei Wikipedia.
Das habe ich überlesen.
Ja, oder woanders, wer weiß, wo ich auch wieder geguckt habe. Und dann ist es so, dass wenn man das so in Dauerschleife hört oder immer mal wieder, dann kommt man ganz gut rein. Also ich glaube,
das habe ich gemacht, genau.
Ne, ich glaube, wenn man das nicht macht, wird es ein bisschen schwierig. Ansonsten aber, wenn man das so in Dauerschleife hört, dann sackt das so tiefer. Dann kann man sich an den Charakter gewöhnen und man merkt so diese ganzen Besonderheiten. Also ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Hörspielserie, finde ich, die jetzt nicht so ganz mein Fall ist, aber ich höre ja auch Hardboiled oder gucke Hardboiled oder so, da kann man schon einiges draus nehmen. Die Fälle sind teilweise sehr skurril.
Ja.
Wenn ich jetzt an den Film Ein Mord mit Talent denke, dann wird ein bisschen diese ganze Showbranche durchgezogen und am Anfang geht es, glaube ich, um Kurt Felix aus
Der Herr Schönherr.
Ja, ne? Oder Herr Schönherr ist ja auch ein Name aus der Showbranche. Und da wird auch einiges so ein bisschen veräppelt, was man aus dem Fernsehen der damaligen Zeit kennt. Also es ist dann auch sehr nah dran. Ich glaube, das macht auch den Spaß an der Serie raus, wenn man denn weiß, worum es geht.
Das ist richtig. Also dass der Schönherr zum Beispiel tatsächlich, ist das jemand Echtes?
Ja. Dietmar Schönherr und Vicky Bach, Wünsch dir was, war die Serie.
Ach du lieber Himmel, das ist ja noch wirklich schon lange her.
Aus den 70ern, ja.
Ui. Okay. Nee. Das ist nicht meine Zeit.
Ja.
Alles klar.
Ja, also ich habe jetzt gerade auch noch mal gedacht, ne, Stefan, als du so gesagt hast, ja, das ist so Sonntagmittag und so, das passt irgendwie ganz gut, ne? Es ist so, es ist wirklich so, einfach total amüsant irgendwie, ne? Und so ein bisschen, auch diese Mischung aus in der Zeit und was wir jetzt gesagt haben, auch mal sozialkritisch und so, und aber gleichzeitig irgendwie auch mit einem, mit einem amüsierten Blick auch auf Dinge, ne? Das ist irgendwie, finde ich, auch wirklich was man so nebenbei anmachen kann. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, wenn ich was nur höre, dass ich da schnell einschlafe.
Das habe ich tatsächlich auch, ja.
Und das Problem ist aber, bei Hörspielen ist es so, dass die lassen einer nicht mehr schlafen, weil dann kommt irgendwie wieder so ein Geratter oder irgendwas. Oder
das ist ja hier eigentlich nicht, es sei denn, du hast mal jemanden, der schreit oder so.
Ja, das genau.
Kommt also das kann schon sehr dosiert, selbst das Telefon.
Ja, es ist nicht, genau, es ist nicht schlimm, aber ich bin ab und zu mal wieder aufgewacht. Und ja, stimmt, ich muss ja hier zuhören, das geht nicht.
Danke für die Erinnerung.
Ja, genau. Aber das liegt jetzt nicht an der Geschichte, sondern einfach an der an Medium sozusagen, ja, des nur Hörens. Ich fand auch, dass die Fälle selber jetzt ja gar nicht so im Vordergrund stehen. Ne? Also das ist ja oft so dieses Rundrum und dieses, wie die miteinander umgehen und so, dass das irgendwie hier das sehr ausgemacht hat. Ne? Und
die abstrusen Charaktere, die Fälle sind genauso
abstrus. Und Gespräche, also auch die Dialoge.
Und ich habe auch das Gefühl gehabt, immer wieder, dass Meloni sich fragt, in was für einem Film bin ich denn hier schon wieder gelandet, um Himmels Willen.
Ja.
Genau, da habe ich zum einmal auch dieser, der im Rollstuhl irgendwie sitzt.
Oh, ja.
Und dann einfach, also er geht dann schon raus und der fährt einfach die ganze Zeit im Kreis um den Tisch rum und der guckt nochmal rein, der fährt immer noch im Kreis um den Tisch rum. Und
ja, das ist sehr absurd zum Teil, ne?
Genau, also schon fast so dadaistisch. Das muss man ja auch. Kam ja auch aus der Schweiz, also passt ja gut. Ja.
In der einen Folge, da war doch auch die Dame, die da ihre Hand hielt, wahrscheinlich damit er hier Handkuss machen kann und er winkte und sie hielt und hielt und er lief weiter und ging ins Polizeirevier und sie hielt noch immer.
Ja. Sehr schön, auch auch der Bauchredner in der ersten Folge, wo der gesagt hat, aber sie bewegen ja die Lippen gleichzeitig. Ja, das ist ehrliches Bauchreden und er macht es ab sofort auch im Radio. So, das fand ich auch sehr, sehr, sehr strange und absurd und übertrieben. Und wenn man das, und da das in so einem gleichen Tonfall erzählt wird, merkt man gar nicht, dass da gerade ein Burner abläuft als Witz. Ne? Also das ist schon sehr...
Ja, es wird halt wirklich alles so erzählt, als wäre das doch das völlig Normalste auf der ganzen Welt. Und man denkt, Moment, stopp mal. Was habe ich gerade gehört?
Ja. Nee, das stimmt. Das ist schon sehr nett gemacht. Also sehr, sehr gut gemacht.
Daher lohnt es sich auch, die Fälle durchaus mehrfach zu hören. Man hört dann immer mal noch was Neues. Ich glaube, das mit dem Bauchredner, der dann auch im Radio spricht, das... Ja.
Das überhört man erstmal.
Das überhört man, genau. Ja. Gerade wenn man nebenher irgendwas anderes macht.
Ja.
Das soll man ja nicht.
Mache ich bei Hörspielen irgendwie ständig. Ja, und ihr mit Sicherheit auch. Beziehungsweise bei Serien dann.
Das macht man doch immer auch bei Podcasts und bei allem, was man so hört. Also außer einschlafen, dann.
Darf man bei unserem Podcast nebenbei bügeln? Eine wichtige Frage. Ja,
selbst murmelnd. Bügeln. Na, aber auf sowas jeden von. Fall. Ja. Wir sind die beste Bügelbegleitung.
Wobei,
Das ist nochmal eine Marketing-Sache,
Beste Bügelbegleitung, allerbeste,
allerbeste Bügel.
Ich kann dazu sagen, dass ich nie bügle. Also, aber
ja, ich auch nicht.
Aber gut, wer bügeln möchte, kann das gerne. Und sonst kann man auch die Wohnung sauber machen, Bilder malen.
Ja.
Genau.
Socken stopfen.
Nur nicht so laute Sachen, genau.
Ja,
also Staubsaugen ist eher schlecht beim Hören. Ja. Es sei denn, man hat diese Noise-Canceling-Kopfhörer, dann geht das natürlich auch. So, wir haben jetzt schon ganz viel über den Humor gesprochen und wie abstrus und unfassbar teilweise der ist. Bissig, abstrus und man fragt sich manchmal wirklich, in welchem Film ist denn der schon wieder gelandet? Das fragt sich, wie gesagt, Meloni selber auch hin und wieder. Hatten wir das Beispiel hier mit den Strümpfen aus Seide? War das in einem der Folgen, die wir gehört haben? Könnt ihr euch daran erinnern?
Ich glaube schon, aber ich bin nicht ganz sicher beschwören.
Ja, das war das mit dem, mit dem Rollstuhlfahrer. Das war die Folge mit dem Rollstuhlfahrer. Der war der Antagonist und Meloni droht ihm, ihn mit den Strümpfen seiner Klientin zu erwürgen. Und die Antwort der Klientin ist, das geht nicht, die sind aus Seide. Da fragt man sich wirklich, was? Das ist dein einziges Problem an dieser Situation.
Ja, das nehmen die dann wörtlich. Hm. So, ne? Also so kriegt man Witze tot oder nochmal umgedreht, genau. Hm. Mhm. Ja.
Dann haben wir auch ständig wiederkehrende Zitate, zum einen von Meloni. Das oder es tat höllisch weh. Dabei muss es nicht unbedingt sein, dass ihm tatsächlich körperlicher Schmerz zugefügt wurde. Das kann auch anders interpretiert sein. Und am Ende fast jeder Episode sagt er, so geht das. Und dann ist die Episode zu Ende und es kommt die Ausklangsmusik. Und unser Polizist, unser Namenloser, der hat mehrere Sprüche, aber der markanteste ist: üble Sache, Maloney. Wenn er mal wieder ins Polizeirevier kommt oder sie sich am Tatort treffen, aus Versehen.
Ja, ja. Ja, es ist ein gutes Stilmittel für Satire. Es ist so eine Art Running Gag, aber eben ohne Running. Also wird gesagt, ja.
Ja, wird gesagt, genau. Wird einfach fallen gelassen. Die Klienten und sowohl die Klienten als auch die Fälle haben einen mehr oder weniger großen Sockenschuss. Haben wir ja auch gerade schon festgestellt. Manche im Verlaufe des Falls auch wortwörtlich. Also kann gut sein, dass er einen Klienten hat, der im Verlaufe des Falles erschossen oder sonst irgendwie um die Ecke gebracht wird. Deswegen hat der Polizist, der Namenlose, auch immer mal wieder die Möglichkeit, sich darüber lustig zu machen. Da haben sie mal wieder einen Klienten verloren, Maloney. Oder ist das ihr Klient, Maloney? Sowas in der Richtung. Und die Sprecher sind auch noch hervorzuheben, weil es zumindest in den ersten, also in den früheren Folgen, da gibt's ein relativ festes Ensemble von 5, 6 Leuten, die praktisch alles sprechen. Teilweise auch in Doppelrollen. Hatten wir gehört im Talentfall.
Ja.
Da hatten wir ja einen Polizistenimitator.
Ja.
Und der wurde von demselben gesprochen, der auch den namenlosen Polizisten spricht.
Das war sehr skurril, das stimmt.
Nee, doch, also ich habe mir auf jeden Fall überlegt, dass ich mir die jetzt ab und zu mal beim Gassigehen anhören kann. Das
so, für da zwischendurch machst du damit nie was falsch.
Ganz gut, genau.
Genau, ja.
Gerade wenn du halt, also ich höre dann ja sonst ab und zu mal Podcasts, aber wenn man irgendwie gar keine Lust jetzt irgendwie auf einen Informationsinput hat, sondern irgendwie, ne, und das von der Länge passt das auch für unsere kleine Runde morgens ganz gut. Also,
ja.
Das, genau.
So 20 Minuten, ne? Genau,
genau, 20 Minuten. Und wenn du hörst, ja, wir gehen jetzt so langsam in Richtung Aufklärung, kannst du dann auch in Richtung nach Hause steuern.
Genau. Ja.
Genau. Ja.
Ja, also was wir ja irgendwie alle drei da gemeinsam haben bei den Serien, muss ich zu verstehen, sind ja wirklich diese sehr speziellen Charaktere, ne, an die man sich zumindest zum Teil auch erstmal gewöhnen muss. Und das ist schon interessant. Also, dass so die Serien, die einem im Gedächtnis bleiben, das, wie wir ja vorhin auch kurz gesagt haben, das liegt wirklich an den Charakteren und Personen.
Ja. Ja. Absolut, ja. Eine Serie kann noch so gut erzählt sein, wenn die Charaktere nichts taugen, dann taugt auch die Serie am Ende nichts.
Ja, Wort zum Sonntag.
So sieht's aus.
Wort zum Krimi-Sonntag, weil es ja für Krimis gilt. Ja.
Ja. So geht das, müssen wir jetzt sagen.
So geht das. Genau, das ist jetzt mein Abschlusswort.
Ja.
Gut, dann wie immer zum Schluss unserer Sendereihe, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja, gut, wir haben jetzt mit einem Hörspiel aus einer Radiosendung geendet, also warum nicht? Zum Ende unserer Sendereihe. Wie immer der Hinweis zu Bewertungsmöglichkeiten auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Sternchen gibt es mit Sicherheit auch noch anderweitig zu vergeben.
Ja.
Bei Amazon zum Beispiel.
Amazon, immer.
Gab es da mittlerweile Bewertungsmöglichkeiten? Oder
es gibt Bewertungsmöglichkeiten. Also ich habe das schon ausprobiert und andere dazu animiert. Ja.
Sehr schön. Schaut Serien, hört Serien, bügelt dabei oder tut was auch immer dabei.
Hört Podcasts.
Ja, genau. Tut euch bloß nicht weh dabei, wenn ihr bügelt und zu gefesselt seid. Und egal, was ihr bis zum nächsten Mal vorhabt, lasst euch nicht erwischen. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ja, so geht das.
So
ja,
geht genau.
Das. Ja, wobei beim Bügeln darf man sich auch erwischen lassen. Ist auch okay.
Ja, man darf sich auch ablenken lassen beim Bügeln. Ja, nur eben das Bügeleisen ausmachen. Hatte ich neulich vergessen. Ja. War nicht so richtig gut, ja.